Wir freuen uns, dass wir heute Morgen hier bei Ihnen sein dürfen, Gemeinschaft unter Gottes Wort zu haben, dem göttlichen Kraftwort, von dem unser Herr gesagt hat, dass sein Wort Geist und Leben in sich selbst ist. Ich möchte auch herzlich für die Einladung danken. Ich möchte kurz einige Vorbemerkungen machen, bevor wir den Text lesen für die Predigt. Psalm 120 bis Psalm 134, das ist das sogenannte Wallfahrtsliederbuch, Pilgerliederbuch oder auch Stufenpsalmen innerhalb des Psalmbuchs genannt. Und in diesen 15 Psalmen geht es um den Weg des Pilgers nach Jerusalem zu einem der drei großen Feste, bei denen alles, was männlich war, vor dem Herrn erscheinen sollte. Und diese Psalmen sprechen von Anfechtung in der Fremde, sie sprechen von Nöte auf dem Weg, sie sprechen von Gefahren. Und am Ende mündet alles hinein in die Gemeinschaft der Glaubenden und die Anbetung Gottes, damals im Tempel in Jerusalem. Wir können diese Psalmen auch auslegen, Stufenlieder kann man auch übersetzen mit aufsteigend eigentlich. Wir können das auslegen auf unser persönliches Leben. Wir sind unterwegs zum himmlischen Ziel. Und wir finden in diesen Psalmen alles, was uns begegnet. Und wir können in diesen 15 Psalmen auch geistliches Wachstum sehen, wie der Glaubende immer mehr wächst und verändert wird, bis er am Ende das Ziel erreicht hat. Und ich lese jetzt Psalm 130. Psalmen lese ich am liebsten aus der Luther-Übersetzung, weil dort einfach der Klang vom Deutschen am schönsten ist, auch wenn ich nachher aus anderen Übersetzungen zwischendrin zitiere. Psalm 130, ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünde anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Soweit dieser 130. Psalm. Man war zu einem festlichen Anlass eingeladen, einer Hochzeit, einem großen Familiengeburtstag und hat es auf keinen Fall verpassen wollen. Alles war darauf hin angelegt, rechtzeitig dort zu sein, vorbereitet zu sein, pünktlich loszukommen. Und wenn es um einen sehr festlichen Rahmen geht, hat man sich natürlich auch festlich gekleidet. Und nun war man unterwegs zu der Feier. Im Auto, im Zug, voller Vorfreude, voller Spannung auf das bevorstehende Fest. Und dann ist es passiert. Ganz plötzlich entdeckt man an seiner Kleidung einen auffälligen, hässlichen Flecken, der einem völlig entgangen war. Es gibt keine Zeit mehr umzukehren. Es gibt keine Zeit mehr, sich umzuziehen. Und der Puls geht nach oben. Man rutscht kribbelig auf dem Autositz hin und her, wie peinlich das Ganze ist, wenn man dort mit diesem Fleck zu diesem Fest ankommt. Am liebsten würde man sich verstecken. Und in einem einzigen Augenblick ist die Vorfreude auf die bevorstehende Feier weggeblasen. Und man befindet sich in einer tiefen Beklemmung. Jetzt zu unserem Psalm. Der Pilger war unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem, um den Herrn gemeinsam mit den anderen Glaubenden im Tempel anzubeten. Und einige von diesen Wallfahrtspsalmen oder Stufenlieder sprechen von der freudigen Erwartung. Gemeinschaft der Glaubenden, gemeinsam im Tempel vor den Herrn zu treten. Und trotz allen Gefahren und Anfechtungen, die er auf seiner Reise erlebt hat, war er dem Ziel sehr nahe gekommen. Und mit einem Schlag hat dieser Psalmbeter eine Selbsterkenntnis, die die ganze Vorfreude wegnimmt und die ihn größte innerliche Not stürzt. Und dabei geht es nicht um ein Problem, das mit seiner Kleidung zusammenhinge, das wäre alles noch harmlos im Vergleich zu unserem Psalm. Es geht um etwas viel Wichtigeres. Er hat sich so auf die Gemeinschaft der Glaubenden gefreut, so auf die Gegenwart seines Herrn im Tempel. Und mit einem Schlag stehen seine ganzen Sünden vor ihm und stürzen ihn in ungeahnten Tiefen. Und genau davon spricht Psalm 130. Ich habe schon gesagt, Stufenlieder kann man auch mit Aufsteigen übersetzen. Und wir sehen darin den Prozess geistlichen Wachstums und geistlicher Reife. Ich habe gesagt, wir können darin auch den Weg zum himmlischen Ziel sehen. Und jetzt haben wir am Ende dieser Psalmen, ein Psalm oder Gegenende dieser Psalmen, der so gar nicht zu Aufsteigen zu passen scheint. Gar nicht mit geistlichem Wachstum oder näherkommender Vollendung übereinzustimmen scheint. Sondern wir haben einen Psalm, der uns einen jähen Absturz beschreibt. Ein Schrei aus der Tiefe, aus großer innerer Not. Und genau das ist der Grund, warum dieser Psalm in das Aufsteigen und damit verbundene Wachstum hineinpasst. Dieser Psalm, der von dem kurz bevorstehenden Ziel spricht. Und wir werden das jetzt miteinander betrachten. Das Erste, was wir in unserem Psalm haben, Sündenerkenntnis und Hilfeschrei. Nun, der Israelit war auf seinem Weg nach Jerusalem ganz verschiedenen Gefahren und auch Anfechtungen ausgesetzt. Psalm 120, der erste Psalm, redet von den Lügenlippen, von den Verleugnungen, die ihn in der Fremde umgeben haben. Psalm 121 spricht von den Gefahren, äußeren Gefahren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Psalm 124 und 129 sprechen von den Menschen und Feinden, die Israel bedrängen und die Israel vernichten wollen. Und all das war für den Psalmbeter sehr notvoll, seit er sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hat. Und jetzt kommt Psalm 130. Und in diesem Psalm geht es nicht mehr um äußere Dinge, die den Beter gefährden und bedrängen, sondern seine Not, der Schrei aus der Tiefe, kommt aus seinem Innersten. Und es ist in diesem Psalm seine eigene Sündhaftigkeit, die ihn mit einem Mal in ungeahnte Tiefen stürzt. Und werden wir es bemerkt an, vielleicht verwendeten die israelitischen Pilger auf dem Weg zum Heiligtum diesen Psalm als Sündenbekenntnis und Bitte um die Vergebung und den Segen Gottes. Sündenerkenntnis gehört zu jeder echten Bekehrung. Aber jetzt stellt sich die Frage, warum haben wir das plötzlich so massiv gegen Ende dieser Stufenlieder? Kurz vor dem Ziel in einer Psalmabfolge, in der uns geistliches Wachstum gezeigt wird. Und dafür gibt es zwei Gründe. Einmal zeigt sich geistliches Wachstum nicht darin, dass wir von uns selbst eine immer bessere Meinung bekommen. So eine Art geistlich-evolutionären Prozess, den wir durchgehen würden. Gell, am Anfang frisch gerettet und am Ende sehen wir uns so als geistliches Übermensch an. Kurz vor dem Ziel angekommen. Das ist nicht geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum beinhaltet, dass ich immer mehr Sünde an mir selbst erkenne. Nach Jahren sieht man Dinge an seinem Charakter, an seinem Wesen als Sünde an, die einem Jahre zuvor noch gar nicht bewusst waren. Und das ist der Grund, warum der Apostel Paulus sich am Ende seines Lebens, 1. Timotheus 1, Vers 15, als die Nummer 1 unter allen Sündern bezeichnet oder den Prototyp aller Sünder sich nennt. Wenn ich mich richtig erinnere, stammt das Zitat von John MacArthur: Wenn uns die eigenen Sünden mehr zu schaffen machen wie die der anderen, dann haben wir ein ganzes Stück Heiligung bewiesen. Zum anderen kommt der Pilger seinem Ziel, der Ort der Gegenwart Gottes, näher. Je mehr wir den Herrn durch sein Wort erkennen, je mehr wir Gemeinschaft mit ihm haben, umso deutlicher werden wir auch unser sündiges Wesen erkennen. Und deshalb geht es manchmal auch für Nachfolger Jesu auf dem Sterbebett noch durch Anfechtungen hindurch. Kurz bevor es in die sichtbare Gemeinschaft mit dem Herrn geht, kann es einem noch einmal richtig bewusst werden, wer und was ich ohne Christus eigentlich bin, und zu Anfechtungen führen. Das hat nichts mit einem oberflächlichen Glaubensleben oder sonst etwas zu tun. Und dann gibt es am Ende immer nur eins, das hindurchträgt, wenn man mit Sterbenden zu tun hat. Und das ist der Blick auf die Gnade und das vollkommene Werk unseres Herrn, das uns geschenkt ist. Der Psalmbeter ruft aus der Tiefe zu seinem Herrn. Und verschiedene Ausleger weisen darauf hin, dass es eigentlich um eine Wassertiefe geht. Das Bild von einem Mann, der mit dem Ertrinken kämpft. Das Wasser steht ihm nicht nur bis zum Hals. Möglicherweise hat er schon den Kopf unter Wasser. Und er spürt, wie er in die Tiefe gezogen wird. Und um dieses Bild jetzt weiter zu gebrauchen, es ist seine eigene Sündhaftigkeit, die er erkennt und die wie in Bleigewichte nach unten reißen möchte. Martin Luther entdeckte ja nach vielen inneren Kämpfen und Verzweiflung die Rechtfertigung allein durch den Glauben, allein durch Christus, allein durch die Gnade. Und es hat ihn in den Jahren zuvor so hergenommen, dass er einmal gesagt hätte: Wenn ich wüsste, dass Gott mir gnädig wäre, dann würde ich vor Freude auf dem Kopf gehen. Gut, das hat er danach nie gemacht, aber als er die Rechtfertigung entdeckt hat, hat er ein Lied gedichtet. Und da kommt seine ganze Freude zum Ausdruck. Nun freut euch, liebe Christengemein, und lasst uns fröhlich springen. Aber auch nachdem ihm die Gnade so über alles groß geworden war, erlebte er immer wieder äußere und innere Anfechtung und Bedrängnis. Und manchmal, wenn er zutiefst angefochten war, da standen ihm seine ganzen Sünden vor Augen und stürzten ihn in tiefste Anfechtungen. Und als er wieder einmal bei einem Aufenthalt auf der Coburg, es war 1530, in Augsburg war der Reichstag, er war dort im Hintergrund auf der Coburg gewesen, als er wieder einmal zutiefst angefochten war durch seine eigene Sündhaftigkeit, sagte er zu denen, die um ihn herum waren, auf Lateinisch: Kommt, lasst uns dem Teufel zum Trotz vierstimmig den Psalm singen, aus tiefer Not. Das war seine Vertonung von Psalm 130. Es ist die eigene Sündhaftigkeit, die dem Psalmbeter so zusetzt. Und Benedikt Peter schreibt: Erkenne ich, wie tief unten ich mich als Sünder befinde, da nur, weil ich erkannt habe, wie erhaben Gott ist. Sündenerkenntnis ohne Erkenntnis der Gnade unseres Herrn stürzt in die Verzweiflung. Und ein Reden von der Gnade Gottes ohne Sündenerkenntnis führt in die Selbsttäuschung. Und das ist heute oft die große Not. Sünde, das sind höchstens noch ein paar Schrammen auf der sonst glänzenden Lackoberfläche unseres Lebens. Und die müssen halt irgendwie rauspoliert werden. Sünde, das ist vielleicht noch so ein hässlicher Fleck auf einem strahlend weißen T-Shirt, den man mit dem nächsten Waschgang wegbekommt. Aber ansonsten ist doch alles ganz in Ordnung. Aber der Mensch, der durch und durch verloren und verdorben ist, so wie es uns auch Psalm 130 zeigt, wir haben es in der Schriftlesung in Römer 7 gehört, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Das möchte man nicht mehr wahrhaben. Als Petrus in Lukas 5 seinen unerwarteten Fischzug macht, erkannte er, dass er vor Christus nicht bestehen kann. Und deshalb hat er in Lukas 5, Vers 8 gesagt, geh von mir hinaus, wir beide passen nicht zusammen. Ich bin ein sündiger Mensch. Und darauf hat ihm der Herr Jesus geantwortet, fürchte dich nicht, Petrus, es kommt immer bei Gottes Rettungshandeln. Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Und es ist schon viele Jahre her, dass bei einer Kindergartenfeier ein Pfarrer eine Andacht hielt und er hat sich dann überlegt, ja, das sündiger Mensch, das passt ja nicht in die heutige Zeit, wie kann man das Ganze formulieren, dass es gut ankommt. Vermutlich hat er auch den Menschen ganz anders gesehen. Und dann erzählt er diese Geschichte und dann sagte er, und Jesus hat zu Petrus gesagt, du bist ein toller Hecht. So wurde das Ganze umformuliert. Nun, ich hoffe, dass wir sofort die Verdrehung erkennen. Aber diese Tendenz dieser Verfälschung, die finden wir heute immer mehr und das geht bis in die Gemeinde Jesu hinein. Man möchte nicht mehr die eigene Sündhaftigkeit mit allen Konsequenzen erkennen, wie der Beter im Psalm 130. Man möchte sich diese ungeahnten Tiefen ersparen und stattdessen lieber hören, wie toll wir sind und wie klasse wir alle sind, eben alles tolle Hechte, dass Gott uns doch liebt. Und so gibt es weder echte Gotteserkenntnis noch Sündenerkenntnis. Und das Evangelium wird dadurch seiner eigentlichen Kraft beraubt. Das eigene Verdorbensein durch die Sünde wird dem Psalmbeter zu einer ungeheuren Last. Und deshalb betet er in Vers 3, wenn du, Jahwe, Sünde anrechnest, wer wird bestehen? Der König David war sich dessen auch bewusst. Dass es nicht nur ein paar Taten sind, die ihm das Gewissen drücken, sondern seiner ganzen eigenen Verdorbenheit. Und aus diesem Grund betet er im Psalm 19, Vers 13, und ich zitiere nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Der Beter von Psalm 130 ist innerlich am Ertrinken. Seine Sündhaftigkeit hat ihm die ganze Freude weggeblasen, jeden Boden unter den Füßen gezogen. Und seine Schuld zieht ihn vor dem lebendigen Gott in einen gurgelnden Abgrund. Keine eigene Anstrengung, kein Ankämpfen kann daran etwas ändern. Es gibt auch keine Wiedergutmachung. Es nützt nicht, sich einzureden, dass das alles auch nur halb so schlimm ist. Und da macht der Psalmbeter das einzig Wahre. Er schreit zu Gott. Nur der Herr selbst kann ihn herausziehen und ihn aus dieser Tiefe retten. Der Beter nimmt es auch nicht als selbstverständlich an, dass Gott ihn hört oder auf ihn hören müsste. Das muss ein gerechter und heiliger Gott nicht. In seiner Gegenwart verdammt uns vielmehr unsere Sünde zurecht. Und deshalb kommt diese flehentliche Bitte, Herr, höre auf meine Stimme. Und in diesem Satz, Herr, höre auf meine Stimme, da kommt schon dieses Hoffen auf die Gnade Gottes zum Ausdruck. Wohlgemerkt sagt uns die Bibel, dass der Herr jeden hört, jeden, der ihn wirklich anruft. Keiner kann zu tief in der Sünde und im Dreck stecken. Keiner kann zu weit von ihm weg sein. Aber wir sind uns oft viel zu wenig bewusst, dass das Hören unserer Gebete Gnade ist. Was für ein Vorrecht es ist. Der Herr müsste das nicht tun angesichts unserer Sünde. Aber er beugt sich herab zu uns Und er hat fest versprochen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet wird. Und damit kommen wir zum zweiten: Vergebung und Gottesfurcht. Es gibt ja ein Lied, das vor einigen Jahren bekannt war, das sehr viel Gutes enthält, und ich weiß auch, was der Liederdichter sagen wollte. Er hat sonst sehr gute Lieder gedichtet, aber das eine Formulierung hat, die doch etwas, ja, unglücklich ist. In diesem Lied heißt es: Du hast ein Recht darauf, mit Gott zu reden. Ich betone es beinahe bewusst so: Du hast ein Recht darauf, dass er dich hört. Es gilt für dich und mich und gilt für jeden. Und dieses Recht hat Jesus dir beschert. Ich weiß genau, was der Liederdichter damit sagen möchte. Dass durch Jesus jeder die Möglichkeit hat, den Vater anzurufen. Trotzdem ist hier die Wortwahl nicht ganz so glücklich. Ich weiß, es geht ihm um die Gnade. Aber aus einem Grund ist es nicht so glücklich. Das ist kein Recht. Natürlich sagt er, das Recht hat Jesus dir beschert. Aber wir assoziieren so schnell etwas Falsches. Das ist kein Recht, sondern es ist Gnade Gottes. Und Gnade ist immer unverdient. Gnade hat nichts mit Recht zu tun. Nach dem Recht kommt Gericht. Gnade ist immer unverdient. Und viel zu oft, der Liederdichter möchte schon das Wichtige sagen, aber jetzt einen Schritt weiter. Viel zu oft wird die Gnade in der heutigen Zeit wie ein Rechtsanspruch verkündigt, der dem Menschen zustehen würde. So wie ich bei einer abgeschlossenen Versicherung dann das Recht habe, meinen Schaden einzufordern. Ob das am Auto ist oder am Gebäude oder sonst etwas. Was wir für unsere Sünden und Verdorbenheit verdient haben, das ist das Gericht Gottes. Das ist Recht. Und deshalb betet der Psalmbeter: Wenn du, Herr, oder wenn du, Jahwe, die Sünde anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Und damit wird noch einmal deutlich, dass er selbst keine Wiedergutmachung zur Vergebung und zu der Errettung aus seiner Tiefe beitragen kann. Nun, es ist ein Grundzug unseres sündigen Wesens, dass wir meinen, das wäre möglich. Wir sprechen oft von Gnade, wir sprechen von dem vollkommenen Werk des Herrn Jesus. Und trotzdem meinen wir immer noch so oft, dass wir durch unsere eigene Nachfolge, durch unsere eigene Hingabe, durch unsere Heiligung wieder irgendetwas gut machen könnten von dem entstandenen Schaden. Dass wir doch noch ein wenig beitragen können, dass unser Konto aus den roten Zahlen vor dem lebendigen Gott wieder irgendwie in den schwarzen Bereich gehievt wird. Aber jeder Verdienstgedanke für unsere Errettung wird mit diesem Satz durchgestrichen: Wenn du, Herr, die Sünde anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Im Straßenverkehr haben wir die 0,5 Promille Grenze. Und das ist wichtig, dass es keine schweren Unfälle gibt. Wenn es um die Gnade geht, dann gilt die 0,0 Promille Grenze. Und wir meinen immer noch, wenn es nur ein paar Promille sind oder ein paar Prozente, wir könnten irgendwie durch unsere Nachfolge wieder etwas gut machen. Auf unserer Seite gibt es kein Promille, das wir zu unserer Vergebung beisteuern könnten. Und wer meint, dass er selbst etwas dazu beitragen kann, wird entweder verzweifeln oder dem frommen Hochmut und Stolz verfallen. Aber er wird nie diese Befreiung erleben, von der Psalm 130 spricht, die dieser Beter nach seinem Schrei aus der Tiefe erfahren hat. Ich habe vorhin gesagt, dass auch für manche Nachfolger Jesu noch auf dem Sterbebett Anfechtungen kommen. Wenn dann plötzlich die Sündhaftigkeit vor Augen steht, sogar Sünden, die bekannt und vergeben sind. Und spätestens dann kollabiert alle selbstgemachte Nachfolge und Heiligung, mit der man meint, etwas zur Vergebung und zur Errettung beitragen zu können. Das hält nicht. Dann benötige ich etwas anderes, das außerhalb von mir selbst liegt Und nicht erst auf dem Sterbebett. Das benötige ich schon heute. Etwas, das ausschließlich Gott tun kann und das in seiner Hand liegt. Und es ist auch nicht meine Reue, welche die Vergebung bewirkt. Wenn Sündenerkenntnis auch immer Reue nach sich zieht. Es ist nicht meine Reue, die die Vergebung bewirkt. Und deshalb heißt es in dem alten Erweckungslied, nicht meine Tränen, die haben's gemacht. Gottes Erbarmen hat alles vollbracht. Und das Heil liegt nicht in unserer Hand, sondern immer in Gottes Hand. Und darum, wenn du, Herr, Sünden zurechnest, wer kann bestehen? Und nun blickt dieser Psalmist in seiner tiefen Not, in dieser hoffnungslosen Lage, in dem Wissen, dass er selbst völlig hilflos mit seiner Sündhaftigkeit ist, auf den Herrn. Und da kommt dieser Ausruf und die Wende in diesem Psalm. Doch bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchtet. Nur Gott selbst kann die Schuld wirklich wegnehmen. Das haben wir nicht verdient, das können wir nicht beeinflussen, das ist seine Gnade. Und wenn wir das Wort Gnade hören, dann fällt der Blick auf den einen, dann fällt der Blick auf Jesus. In Christus hat uns der Vater alles geschenkt. Jesus hat für meine Sünden völlig bezahlt. Er hat die Gerechtigkeit für mich gelebt, die ich benötige, um vor Gott bestehen zu können. Und das sagt Paulus in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und das war ja Luthers große Befreiung, als er erkannte, dass Christus alles für ihn getan hat, dass er das nur noch im Glauben in Anspruch nehmen kann und nehmen muss. Und darin kam er immer wieder in seinen Anfechtungen zur Ruhe, nicht durch seine Frömmigkeit, nicht durch das, was er angeblich als Reformator geleistet hat, sondern dass bei Gott, dass in Christus die Vergebung ist, völlige Vergebung. Und das war der Grund, warum er den 130. Psalm so liebte. Noch einmal zu Luther. Ich zitiere dazu Franz Delitzsch. Einmal gefragt, welche Psalmen die allerbesten seien, antwortete Luther, Psalmi Paulini. Die paulinischen Psalmen. Nun, die Bibelleser kratzen sich jetzt vielleicht und sagen, ja, Paulus, das ist doch Neues Testament, es geht weiter. Seine Tischgenossen haben das auch nicht verstanden. Und als seine Tischgenossen in ihn drangen, welche das seien, antwortete er, Psalm 32, Psalm 51, Psalm 130, Psalm 143. Und in der Tat, so Delitzsch weiter, kommt Psalm 130, die Verdammlichkeit des natürlichen Menschen, die Freiheit der Gnade und das geistliche Wesen der Erlösung zu wahrhaft paulinischem Ausdruck. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Die Vergebung Gottes, die Erkenntnis der Gnade durch und in Christus, befreit von der knechtischen Furcht. Befreit vor der Angst vor der Strafe, befreit vor der Angst, dem lebendigen Gott genügen zu müssen und selbst alles tun zu müssen. Die Furcht geht weg durch die Gnade, die einen wie einen eingeschüchterten Sklaven leben lässt, der dem Herrn alles recht machen möchte, weil er Angst hat vor dem nächsten Peitschenhieb. Diese Furcht, die immer noch meint, durch eigenes Bemühen etwas zur Errettung beitragen zu können oder sich die Gunst Gottes erarbeiten zu können. Aber zugleich führt die Gnade und Vergebung in echte Gottesfurcht. Warum? Wenn sie von der knechtischen Furcht befreit. Weil der Beter seine eigene Sündhaftigkeit erkannt hat, seine Unfähigkeit, irgendetwas zu seiner Rettung aus dieser Tiefe beizutragen. Und er hat erfahren, dass allein Gott die Schuld hinwegnehmen und vergeben kann. Spurgeon nennt deshalb die Vergebung die lebenskräftige Wurzel wahrer Frömmigkeit. Ich zitiere ihn: Niemand fürchtet den Herrn so wie diejenigen, welche seine vergebende Liebe erfahren haben. Doch bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Echte Selbsterkenntnis, wie sie der Psalmbeter hatte, und die Erkenntnis, dass die Vergebung allein in Gottes Hand liegt, sein Werk ist, das führt zu Gottes Furcht. Deshalb hat John Newton in dem weltbekannten Lied von der unfassbaren Gnade Gottes gedichtet: Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Wir merken heute, wie die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott zunehmend verloren geht. Und wir müssen selbst aufpassen, dass wir diesem Sog nicht mitgerissen werden. Gott erscheint immer mehr so wie ein etwas höhergestellter Kumpel oder guter Kollege. Es gibt manches, was wir ihm verdanken, aber er verdankt ja auch uns etwas. Und umgekehrt findet man sich selbst immer mehr als einen tollen Hecht, um noch einmal dieses Beispiel aufzugreifen. Und wir tun ja auch etwas für ihn. Das alles ist der Fall, wenn wir einen Mangel an echter Gotteserkenntnis und der damit verbundenen Selbsterkenntnis haben. Nur, wer in die Tiefen dieses Psalmbeters geführt wird und von dort aus Gott in seiner Größe und Herrlichkeit sieht, wer auf diesem Hintergrund erkennt und erfasst, dass die Vergebung allein bei ihm ist, seine Gnade, der wird den Herrn fürchten, lieben und ihm vertrauen. Und damit kommen wir zum dritten Gedanken in diesem Psalm: Warten und Erfüllung. Der Psalmbeter hat erkannt, dass bei dem Herrn Vergebung ist, aber noch fehlt ihm die Gewissheit, noch ist er in der Tiefe, noch umgibt ihn das Dunkel. Und deshalb hofft und harrt er auf den Herrn. Er wartet, er hält aus, obwohl sich in seiner Tiefe noch nichts verändert hat. Wenn wir ehrlich sind, warten, ausharren, das sind Begriffe, die wir nicht mehr so gerne haben in unserer heutigen Zeit. Alles muss möglichst schnell gehen. Hast du Hunger nach Pommes? Musst nicht bis zum nächsten Familienfest warten. Einmal rundum bei McDrive und in wenigen Minuten ist dein Warten gestillt. Dann verschickt man ein Mail oder man tut sonst irgendetwas über WhatsApp kommunizieren. Und wenn 5 Minuten noch keine Antwort da ist, dann wird man schon ganz nervös und kribbelig. Warten, Geduld, immer mehr ein Fremdwort in der heutigen Zeit. In der Bibel sind Warten, Ausharren geistliche Tugenden, die untrennbar mit unserem geistlichen Wachstum verbunden sind. Genau das Gegenteil von dem, wie wir heute geprägt werden. Das sind geistliche Charaktereigenschaften, die in uns heranreifen möchten. Vorhin erwähnte ich die Selbsterkenntnis des Psalmbeters. Er selbst kann zur Vergebung der Sünde nichts hinzutun, nichts erzwingen. Sie liegt allein in Gottes Hand. Und nun wird diese erkannte Wahrheit zur gelebten Wahrheit in seiner Tiefe. Er weiß, dass bei dem Herrn Vergebung ist, aber immer noch sitzt er in der Dunkelheit. Aber jetzt wartet er. Er harrt auf seinen Gott und er harrt auf das Wort Gottes. Er verlässt sich auf das Wort Gottes, obwohl seine Situation noch unverändert ist, auf das, was ihm über das Wesen seines Herrn und über die Vergebung sagt. Und daran hält er fest, obwohl er innerlich immer noch in der Tiefe ist. So wie der Psalmbeter durch die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und Tiefe die Größe und Heiligkeit Gottes kennenlernt, ist das auch mit der Vergebung und Hilfe, die allein vom Herrn kommt. Und nur indem dieser Psalmbeter nicht sofort aus seiner Tiefe herausgerissen wird, nur so erkennt er, dass es allein der Herr ist, der ihn herausholen kann. und der ihn ganz neu wieder über die Vergebung Freude schenken kann, der sich in seiner Gnade in die Tiefe zu ihm herunterbeugt. Wir kommen jetzt ja alle von der dunkelsten Jahreszeit her, und wenn es dann Nacht war und wir kamen nach Hause, ein Griff auf den Lichtschalter und es ist hell mitten im Zimmer. Nun, wenn es auch so im geistlichen Leben wäre, wir sitzen in der Tiefe, die Sündhaftigkeit vor Augen, oder es geht uns einfach nicht gut, und ein Gebet und blink wird's wieder hell, ist der Lichtschalter wieder angeschaltet. Ich bin mir ganz sicher, dann wären wir uns nicht bewusst, dass es allein seine Gnade und seine Vergebung ist. Sondern dann wäre es wieder unsere fromme Methode, der Griff auf den geistlichen Lichtschalter, mit dem wir die Dinge selbst in der Hand hätten, um uns aus der Tiefe herauszuziehen. Und dann wäre es wieder unser Gebet, unser Bitten, das uns neu die Freude der Vergebung schenkt. Die Seele des Psalmbeters hofft und harrt auf den Herrn wie ein Wächter auf den Morgen. Jeder, der schon mit Nachtwachen zu tun hatte, ob das im medizinischen Beruf ist, ob das bei der Armee ist, ob das auf Zeltlagern ist oder sonst etwas, der weiß, wie erschöpfend, nervtötend und gefährlich oft die Zeit zwischen 3 und 4 Uhr morgens ist. Und zwischen 3 und 4 Uhr morgens, da sehen der Wächter in der Regel den Anbruch des Tages herbei. Das ist so eine Zeitspanne, da werden die Minuten dann zu Stunden. Aber er hat aus, der Psalmbeter, auf das kommende Licht, er hat auf den Augenblick, wenn die Finsternis das Bedrohliche verliert. Es ist ja oft so, dass Gedanken und Sorgen, die einem nachts wach liegen lassen, schon etwas von ihrer Schwere verlieren, wenn das Tageslicht anbricht und es wieder hell wird. Uns wird eine Sünde bewusst, ein sündiger Charakterzug, der uns zu schaffen macht. Wir beugen uns darunter und wir beten darum, dass der Herr uns verändert. Aber über eine längere Zeit verändert sich nichts. Die Last wird uns noch drückender. Sie zieht uns weiter in die Tiefe oder lässt alles dunkel um uns scheinen. Und manchmal handelt der Herr so mit seinen Kindern, dass wir das Harren auf ihn lernen, von dem die Bibel so oft spricht. Und zugleich wird uns dadurch bewusst, dass es wirklich nur Christus ist. Seine Kraft, seine Gnade, seine Vergebung, die uns befreien und verändern kann. Und die uns wieder neue Freude geben kann. In diesem Psalm geht es um die Vergebung und die Gnade Gottes. Wir können das aber auf alle Lasten und Sorgen beziehen, die uns bedrücken. Manchmal lässt uns der Herr in der Tiefe, dass uns seine Hilfe, sein Eingreifen, wenn es dann kommt, umso kostbarer werden. Dass es uns umso mehr aufleuchtet, was Gnade ist, wenn er uns dann die Sorgenlast nimmt. Das hat auch Paul Gerhardt in seinem bekannten Lied "Befiehl du deine Wege" in der 6. Strophe zum Ausdruck gebracht. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Situation von Psalm 130. Gott würde dich aus der Höhle, da dich dein Kummer plagt, mit großer Gnade rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freude. Und dann greift der Herr ein. Und der Herr gibt ganz neu die Gewissheit seiner Vergebung und Gnade nach langer Zeit der Finsternis, der Dunkelheit und des Harrens auf ihn. Und der Herr nimmt uns eine Last, unter der wir leiden, oder die Anfechtungen und Sorgen weichen von uns. Und nach dem langen Harren in der Finsternis wird es wieder Licht. Ich habe vorhin kurz dieses Lied von John Newton von der unfassbaren Gnade Gottes, erstaunlichen Gnade Gottes zitiert, Amazing Grace. Es gibt von Renate Wagner eine abgeänderte deutsche Version, die das auf etwas andere Weise zum Ausdruck bringt. Da heißt es in der 1. Strophe, wie das Licht nach der Nacht, wenn der Tag anbricht, so erscheint mir die Gnade des Herrn. Und genau das ist die Erfahrung von dem Beter im Psalm 130. Und damit kommen wir zum letzten Gedanken, Hoffnung und Befreiung. Der Psalmbeter war selbst in der Tiefe. Er konnte nur noch zu seinem Herrn schreien. Er erkannte, dass allein Gott Vergebung geben kann. Und dass die Gnade immer Gottes ausschließliches Handeln ist. Und daran bleibt er jetzt aber nicht stehen an diesem Punkt. In Vers 7 wendet er sich jetzt dem ganzen Volk Israel zu. Seine eigene Erfahrung soll das Volk ermutigen. In ähnlicher Situation soll es dem Volk Israel zur Hilfe werden. Das ist der Grund, warum uns der Herr manchmal selbst in die Tiefe führt und auch zunächst in der Tiefe lässt. Nur indem wir selbst mit Dunkelheit zu tun haben, bildlich gesprochen geistlich mit dem Ertrinken ringen, nur so können wir auch andere Menschen verstehen und ihnen wirklich weiterhelfen. Nur so können wir wirklich im Glauben ermutigen und, ja, Mut machen. Die Erfahrung einer Nachtwache kann man noch so oft beschreiben. Man muss das selbst erlebt haben, dass man weiß, wie das bei einer Nachtwache ist. Und wenn es bei uns immer gut läuft, alles so geht, wie wir uns das in unseren frommen Gleichungen oft zurechtlegen, wie wir das gerne hätten, dann könnten wir andere leicht ermutigen, auszuhalten oder auszuharren. Aber wie viel ist so eine Ermutigung wert? Sie ist nicht mehr wert wie der Fußballfan, der in seinem bequemen Sessel sitzt, mit der dicken Chipstüte in der Hand und das Spiel läuft nicht so, wie er meint. Und dann ruft er diesen Spielern auf dem Bildschirm zu, dass sie mehr rennen sollen und was sie alles anders machen sollen. Genauso viel ist unsere Ermutigung wert, wenn bei uns immer alles so läuft, wie wir das gerne hätten und unsere frommen Formeln aufgeben. Und deshalb führt uns der Herr selbst in die Tiefe, dass wir andere verstehen können und sie geistlich wirklich ermutigen können. Den zweiten Korintherbrief schrieb Paulus, nachdem er eine äußerst notvolle Situation durchlebte. Und Paulus hatte sogar schon mit dem Leben abgeschlossen. Und dann schreibt er in 2. Korinther 1, Vers 2 und 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Und jetzt kommt's. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Warum? Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Der Psalmbeter sagt, Israel soll auf den Herrn harren, weil bei ihm Gnade und Erlösung ist. Im Psalm 126 und Psalm 129 betet der Psalmist um die Errettung Israels von den Feinden, von den Bedrängern, die sie umgeben. Aber im Psalm 130, da sind es nicht mehr die Feinde, von denen Israel errettet werden soll. In Vers 8 steht, er wird Israel erretten von allen seinen Sünden. Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk, auch heute. Und wir beten im Sinn von Psalm 129 für Israel in seiner zunehmenden Bedrängnis. Aber das wird es deutlich von der Bibel her sehen. Es sind nicht nur die Feinde, von denen das auserwählte Volk Gottes errettet werden muss. So wie wir selbst, muss es auch durch die Gnade und Vergebung Gottes von den eigenen Sünden errettet werden. Und jeder, der heute mit offenen Augen durch Israel geht, wird feststellen, dass der moralische Zerfall sich dort in nichts von uns hier in der Schweiz oder im Westen unterscheidet. Und deshalb sagt Paulus in Römer 11, Vers 26 mit diesem Zitat aus Jesaja, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten oder Treuebrüche von Jakob abwenden. Nun, was ist unsere Hoffnung für Israel heute? Es ist genau dieselbe Hoffnung, die es nur für unser eigenes Leben gibt. Es ist nicht die Hoffnung, dass Israel doch besser wäre wie alle anderen Völker oder dass sie aus eigener Kraft doch noch irgendwann dem Herrn gehorsam würden. Unsere große Hoffnung für Israel steht in Psalm 130, Vers 8. Es ist der Herr, der die Umkehr und Errettung Israels vollbringt, der das Volk am Ende nicht nur von allen Feinden, das tut er auch, sondern von allen eigenen Sünden erlösen wird. Und das muss er durch seine Gnade tun. Und ich sage es nochmal, es ist genau dasselbe Prinzip, durch das wir heute errettet werden und Vergebung bekommen. Der Psalmbeter hofft in diesem Psalm auf die Errettung aus seiner Tiefe. Dann schenkt der Herr Befreiung. Und am Ende dieser Befreiung von den Sünden seine Hoffnung für Israel. Und wir dürfen diese Hoffnung nicht mit einem Hoffen auf besseres Wetter vergleichen. Nun, so wie wir heute Morgen hergekommen sind, glaube ich, dass wir alle auf besseres Wetter hoffen. Aber das ist nicht diese Hoffnung, von der Psalm 130 spricht, sondern das ist eine gewisse Hoffnung. Das ist eine feste Hoffnung, die die Gnade Gottes erkannt hat und um seine Vergebung weiß. Und die sich ganz an den Herrn klammert, weil nur er Befreiung und Errettung geben kann. Wie gesagt, kommt der Psalmbeter in diesem Psalm aus der persönlichen Tiefe zur Gewissheit der Vergebung. Und Werner Wirsbe hat deshalb den Psalm so gegliedert, vom Tod zum Leben, von der Schuld zur Vergebung, von der Finsternis zum Licht, von der Knechtschaft zur Freiheit. Schon heute holt uns der Herr Jesus durch seine Gnade aus den Tiefen der eigenen Sünde und Verdorbenheit heraus. Und das nicht nur bei der Bekehrung, wenn die Errettung auch grundlegend ist, das Wichtigste ist im Leben. Wenn uns seine Gnade in der Nachfolge größer wird, ist das immer damit verbunden, dass wir auf der anderen Seite mehr und mehr unsere Sündhaftigkeit erkennen. Und deshalb mit Paulus zu sagen lernen, was wir in der Schriftlesung gehört haben, ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denken Sie wieder an die Promillegrenze. Nicht noch 0,5 Promille Gutes, sondern nichts Gutes wohnt. Aber zugleich harren und warten, Entschuldigung, schon heute holt uns der Herr aus diesen Tiefen heraus, dass wir wieder seine Gnade fassen können. Aber zugleich harren und warten wir auf die endgültige Erlösung. Wenn uns der Herr aus allen Anfechtungen und Nöten, auch aus der eigenen Sündhaftigkeit, endgültig befreit und uns das nichts mehr anhaben kann. Wenn er uns in sein himmlisches Reich hineinreißt, hineinvollendet, wie Paulus gesagt hat, und mit uns zum Ziel kommt. Das Wort retten wird im Neuen Testament in einem mehrfachen Sinn gebraucht. Einmal geht es um die ewige Errettung. Ich habe schon erwähnt, Bekehrung, Errettung. Ein Mensch kommt zum Glauben an Christus, er erfasst die Gnade Gottes. Dann geht es um Errettung auch im Sinn von Bewahrung in der Nachfolge. Wenn uns die eigene Sündhaftigkeit vor Augen steht, errettet uns der Herr auch in der Nachfolge immer wieder daraus, indem er neu den Blick auf sich, auf seine Gnade und die damit verbundene Gewissheit der Vergebung richtet. Und es gibt die Rettung oder Errettung im Sinn der Vollendung. Wir werden aus allen Nöten, aus allen inneren Tiefen, die uns heute umgeben können, herausgerettet. Und wir werden endgültig von unserem Fleisch, von unserem sündigen Wesen befreit werden und für immer mit Christus sichtbar verbunden sein. Und diese letzte Errettung, die steht heute noch aus. Und darauf warten wir in der Gewissheit, dass der, der in uns das gute Werk angefangen hat, es auch fertigstellen wird an seinem Tag. Der Pilger war dem Ziel der Reise sehr nahe gekommen. Aber je näher er dem Ort der Gegenwart Gottes gekommen war, trotz aller Vorfreude, umso mehr wurde ihm seine Sünde bewusst. Und das zog ihn jeden Boden unter die Füße weg. Er stürzte in ungeahnte Tiefe, wie ein Ertrinkender. Aber dann kam der Schrei aus der Tiefe. Er schreit zu seinem Herrn. Er wartet die Hilfe allein von ihm. Und er weiß, nur der Herr kann Sünden vergeben. Das ist sein Handeln. Das ist ausschließlich seine Gnade. Und wir sehen in diesem Psalm die Sündenerkenntnis und den Hilfeschrei, der daraus kommt. Die erfahrene Vergebung, die zur Gottesfurcht führt, die daraus wächst. Das Warten und die Erfüllung, sowie die Hoffnung und die Befreiung. Ich schließe mit einem Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Wir beten miteinander, stehen dazu auf. Herr Jesus, hab du Dank, dass dein Wort die Wahrheit ist. Hab Dank, dass es uns keine geistliche Traumtänzerei vorgaukelt, sondern die Realität der Nachfolge. Hab Dank, dass wir uns in deinem Wort so sehen, wie wir sind. Und du siehst, es fällt uns nicht leicht, wir hätten es oft immer gern anders. Aber Herr Jesus, gib, dass wir auch dich umso mehr erkennen, deine Gnade umso mehr erkennen. Und dass es dazu führt, dass wir uns ganz an dich hängen, Herr. Du weißt, wer heute Morgen da ist, der in Dunkelheit ist, ob das Sorgen sind, ob das Nöte sind, ob das die eigene Sündhaftigkeit ist. Herr Jesus, schenk du das Harren auf dich und auf dein Wort, auch noch in allen Kämpfen und in aller Dunkelheit. Und dann richte den Blick auf dich, auf den, in dem uns der Vater alles geschenkt hat, auf deine Gnade, Herr Jesus. Du weißt, wer heute Morgen da ist, der noch nicht errettet ist, der dir noch nicht gehört, Herr, möchte ich einfach bitten für Erkenntnis der eigenen Sünde und Verlorenheit, aber auch für Erkenntnis deiner Gnade und deiner Größe und dass es zur Errettung kommt, zum neuen Leben auf dich, dass du den Blick auf dich richtest. Herr Jesus, geh mit uns alle nach Hause, mach uns zu Menschen, die lernen, auf dich zu warten, auf dich zu harren. Und mach uns zu Menschen durch alle Tiefen, die du uns führst, die andere verstehen können, die sie stärken können, die ihnen helfen können, im richtigen Sinn den Blick auf dich zu richten. Amen.